Insulinresistenz, die Stoffwechselstörung der wohlernährten Welt. Die meisten Ernährungsforscher und Ärzte würden Skaldemanns Verwandlung bestenfalls als nette Anekdote abtun. Interessant vielleicht, womöglich sogar herzerwärmend, aber kein Beweis für irgendetwas, ja, insgesamt eher irreführend, da diese Art von fleischlastiger Atkins-Diät bekanntlich nicht zu den gesündesten gehört. Warum also erzähle ich hier seine Geschichte? Habe ich meine eigenen Ausführungen über Atkins und das tierische Protein vergessen? Die Antwort ist, ich berichte nicht über Skaldemann, weil ich seine Ernährungsumstellung für allgemein gesund und empfehlenswert halten würde. Im Gegenteil, aufgrund der vorhandenen Erkenntnisse muss man zu dem Urteil gelangen, dass sie das nicht ist. Für mich ist Skaldemanns neue Diät kein Vorbild, schon gar nicht für uns alle. Nein, ich würde sagen, Skaldemann ist ein Extrem. Manchmal aber verrät uns ein Extrembeispiel etwas Wichtiges über die generelle Situation, indem es den Kern eines grundlegenden Phänomens auf überzeichnete und damit ins Auge stechende Weise verdeutlicht. Deshalb berichte ich über Skaldemann. Weil seine Erfahrung uns etwas Entscheidendes lehrt. Nur was genau? Wahrscheinlich hätte ich Skaldemanns Metamorphose nicht ganz so ernst genommen, hätte es in den letzten Jahren nicht mehr und mehr Entdeckungen und Erkenntnisse gegeben, die das, was er erlebt hat, auf einer prinzipiellen Ebene untermauern. Die neuen Erkenntnisse offenbaren, dass Skaldemanns Geschichte weit mehr ist als eine bloße Anekdote. Das beginnt mit folgender simplen, fast schon selbstverständlichen, für die Praxis aber sehr wichtigen Beobachtung. Wenn man verschiedene Diäten, Atkins, Zone, Low-Fat-Ansätze etc. testet, sieht man, dass der Erfolg einer bestimmten Diät eine hochgradig individuelle Angelegenheit ist. Egal welche Diät man prüft, es gibt stets eine Reihe von Testpersonen, die damit erfolgreich abnehmen. Sie verlieren 10, 20 oder bis zu 30 Kilo innerhalb eines Jahres. In Ausnahmefällen, Beispiel Skaldemann, sogar noch weitaus mehr. Ihr Körper springt erstaunlich gut auf die neue Kost an, als wäre sie für ihn geschaffen. Bei anderen bewirkt die gleiche Diät überhaupt nichts. Schlimmer noch, manche nehmen auf Diät sogar zu. In mehreren Studien der Stanford University in Kalifornien ist man diesem Aspekt viele Jahre lang nachgegangen. Die Forscher hatten in einem ursprünglichen Test mehr als 300 übergewichtige Frauen per Zufallsverfahren auf 4 verschiedene Diäten gesetzt, von Atkins bis Low Fat. Das Fazit nach einem Jahr: Obwohl sich die Atkins-Diät im Schnitt als die wirksamste erwies, gab es Frauen, die damit kein bisschen abgenommen hatten. Einige Frauen waren nach einem Jahr auf Atkins-Diät dicker als zuvor. Ähnliches zeigte sich bei der fettarmen Diät. Ja, dieses Phänomen zeigte sich bei jeder Diät. Das überrascht Sie nicht? Gut, aber jetzt wird es interessant. Da man bei sämtlichen Frauen von Anfang an diverse Blutwerte gemessen hatte, sahen sich die Forscher die Daten noch einmal an und verglichen die Blutwerte mit der Gewichtsveränderung. Und da zeigte sich etwas äußerst Bemerkenswertes. Frauen mit hoher Insulinempfindlichkeit sprachen besser auf eine Low-Fat- als auf eine Low-Carb-Diät an. Ein Effekt, auf den auch andere Forscherteams gestoßen sind. Bei jenen Frauen mit einer ausgeprägten Insulinresistenz ergab sich ein ganz anderes, geradezu entgegengesetztes Bild. Es war, als würde der Körper dieser Frauen partout nicht mit einer fettarmen Kost klarkommen. Diese Frauen verloren kaum Gewicht, wenn sie in der Low-Fat-Gruppe gelandet waren. Ihr Körper reagierte viel besser auf eine Low-Carb-Diät. Auch diesen Zusammenhang hat man in mehreren Untersuchungen verschiedener Universitäten wiederholt beobachtet. Er ist insgesamt noch klarer und konsistenter als der Low-Fat-Effekt bei den Insulinempfindlichen. Zusammengefasst kann man sagen, wenn der Körper insulinempfindlich ist, ist er in der Lage, Kohlenhydrate einwandfrei zu verarbeiten, auch in größeren Mengen. Sobald eine Insulinresistenz vorliegt, werden die Kohlenhydrate zum Problem. Insulinresistenz ist somit, vereinfacht gesagt, eine Form der Kohlenhydratunverträglichkeit. Vertieft man sich in die Befunde, stellt man fest, dass insulinresistente Testpersonen, denen man eine fettarme, kohlenhydratreiche Kost verordnet, diese Diät erst gar nicht durchhalten. Sie machen einfach nicht mit. Es ist, als würde ihnen diese Art zu essen vollkommen gegen den Strich gehen. Was könnte der Grund für diese Ablehnung sein? Was meinen Sie? Was ist der übliche Grund dafür, weshalb wir eine Diät nicht durchhalten? Natürlich kann das allerlei Ursachen haben, meist aber spielt schlicht der Hunger die entscheidende Rolle. Vielleicht ist eine Low-Fat-Diät für gewisse Menschen deshalb besonders unbefriedigend, weil sie diese Menschen aus irgendwelchen Gründen besonders hungrig hinterlässt. Bevor wir uns diese Frage genauer ansehen, halten wir kurz fest. Es gibt also diese Gruppe von insulinresistenten Menschen, für die eine fettarme Diät zum Scheitern verurteilt ist. Fettarm heißt zwangsläufig, dass der Hauptteil der Ernährung aus Kohlenhydraten besteht. Wie wir wissen, lautet die offizielle Ernährungsempfehlung seit Jahrzehnten, auch bei uns in Deutschland, Fett zu meiden und dafür bei den Kohlenhydraten zuzulangen, unter anderem in Form von Brot, Kartoffeln, Nudeln oder auch Polenta. Wer sich also wie Stensture Skaldemann brav an den landläufigen Ernährungsrichtlinien orientiert, aber insulinresistent ist, beißt mit seinen gut gemeinten Abspeckversuchen auf Granit. Er tut genau das, was bei seinem Körper aus Gründen, zu denen wir gleich kommen werden, nicht funktioniert. Erst wenn man es wagt, sich wie Skaldemann über die Empfehlungen hinwegzusetzen, erst wenn man es wagt, das Verbotene zu tun und sich an jene berüchtigte, gefährliche Low-Carb-Diät herantraut, reagiert der Körper und die Fettpolster schmelzen dahin. Die bittere Ironie ist, dass gerade übergewichtige Menschen oft von Insulinresistenz betroffen sind. Der Hintergrund dazu ist folgender. Bei einer dauerhaften Überernährung kann unser Fettgewebe irgendwann kein zusätzliches Fett mehr speichern, wobei es erhebliche individuelle Unterschiede gibt, wie viel Fett man verkraftet. Wenn die Stauräume unserer Wohnung übervoll sind, sich aber aufgrund fleißigen Internet-Shoppings immer weiter unwiderstehliche Konsumgüter ansammeln, muss auch die restliche Wohnung Opfer bringen und Platz machen für den Strom der Neuanschaffungen. Früher oder später ist die ganze Bude, Wohnräume inklusive, verstopft. Ähnlich geht es in unserem Körper zu, wenn die herkömmlichen Fettspeicherkapazitäten, also das Fettgewebe direkt unter der Haut, an ihre Grenzen gelangen. Die überschüssigen Kalorien in Form von Fett werden fortan an Stellen im Körper verstaut, wo Fett eigentlich nicht hingehört. Das Fett wird zunehmend in die innere Bauchregion und in den Zellen unserer Organe eingelagert, zum Beispiel in unseren Leber- und Muskelzellen. Das innere Bauchfett sondert Entzündungsstoffe ab, die bereits eine Insulinresistenz hervorrufen können. Hinzu kommt aber eben noch das Fett in den Leber- und Muskelzellen. Dieses Fett stört die Signalwege in diesen Zellen, darunter auch den Insulinsignalweg, was ebenfalls zu Insulinresistenz führt. Bis zu einem gewissen Punkt also ist anfängliches Zunehmen bei Überernährung der Preis, den wir dafür bezahlen, nicht gleich an Insulinresistenz und Diabetes zu erkranken. Die Extrakalorien werden von unserem gesunden Fettgewebe auf gutartige Weise weggesteckt. Je mehr die klassischen Fettdepots überfordert sind und die Kalorien nicht mehr aufnehmen können, desto näher rücken Insulinresistenz und Zuckerkrankheit. Kurz gesagt, eine Verfettung des Körpers führt zur Insulinresistenz. Da Übergewicht zunehmend zur globalen Normalität wird, wird auch Insulinresistenz mehr und mehr zu einem festen Bestandteil dieser neuen Normalität. Insulinresistenz ist die Stoffwechselstörung der wohlernährten Welt schlechthin. Insulinresistenz ist somit keine exotische Ausnahmeerscheinung mehr, sondern wird zur Regel. Deshalb, und weil die Konsequenzen so drastisch sind, spreche ich in diesem Hörbuch häufig davon. Fassen wir zusammen. Je dicker wir sind und speziell je üppiger unser Bauchumfang ist, desto insulinresistenter sind wir für gewöhnlich. Gerade dann, wenn wir übergewichtig sind, müssen wir also mit einem gewissen Grad an Insulinresistenz rechnen. Anders gesagt, und damit sind wir beim entscheidenden Punkt. Gerade dann, wenn wir noch am ehesten eine Diät brauchen könnten, springt unser Körper nicht auf die herkömmlichen Ernährungsempfehlungen an, sondern auf eine von den meisten Experten nach wie vor verpönte Low-Carb-Diät. Man rät uns davon ab, ja, man warnt uns ausgerechnet vor einer Ernährungsweise, die in unserer Lage am besten wirkt, und empfiehlt uns stattdessen eine Kost, die von unserem Körper leider abgelehnt wird. In einer als PDF beiliegenden Abbildung habe ich die Wechselwirkung noch einmal zusammengefasst. Insulinempfindliche Menschen, die Gewicht verlieren wollen, kommen besser mit einer fettarmen Diät klar. Insulinresistente Menschen dagegen fahren besser mit einer kohlenhydratarmen Kost. Wer abnehmen will, dem stellt sich somit folgende Kardinalfrage: Wie sieht mein Insulinstatus aus? Sind meine Körperzellen insulinsensitiv oder insulinresistent? Letztlich lässt sich das nur in einer Arztpraxis bzw. in einem Labor feststellen. Es gibt allerdings auch einige äußere Anhaltspunkte, die eine Insulinresistenz nahelegen. So ist unser Risiko erhöht, wenn wir, wie bereits erwähnt, übergewichtig sind und einen Mangel an Bewegung haben, einen Taillenumfang von über 100 cm haben, gemessen auf Bauchnabelhöhe. Enge Verwandte, Eltern, Geschwister, mit Typ-2-Diabetes haben. Typ-2-Diabetes ist meist die direkte Folge von Insulinresistenz. In diesem Stadium schafft der Körper es nicht mehr, die Insulinresistenz mit ausreichend vermehrtem Insulin zu überwinden, um den Blutzucker zu regulieren. Die Konsequenz: Unser Blut ist dauerhaft überzuckert. Unser Risiko ist auch erhöht, wenn wir unter Bluthochdruck leiden. Spätestens bei wiederholten Werten von 140 zu 90 mmHg und höher. Die Maßeinheit mmHg steht für Millimeter Quecksilbersäule, wobei Hg das chemische Symbol für Quecksilber ist. Das Kürzel stammt von dem lateinischen Wort Hydragyrum. Blutdruckmessgeräte sind inzwischen erschwinglich. Eine regelmäßige Kontrolle lohnt sich. Und wir haben ein erhöhtes Risiko, wenn wir vom Arzt festgestellt bekommen, dass hinsichtlich unserer Blutfettwerte die Triglyceride erhöht sind. Ab 150 Milligramm pro Deziliter bzw. 1,7 Millimol pro Liter. Und dass HDL-Cholesterin allzu niedrig ist. Grob gesagt unter 40 Milligramm pro Deziliter bzw. 1 Millimol pro Liter. Was Sie noch selbst messen können, ist Ihr Blutzuckerspiegel. Diabetiker machen das ständig. Blutzuckermessgeräte sind heutzutage ebenfalls sehr preiswert. Ist Ihr Blutzuckerspiegel ungewöhnlich hoch, sei es nüchtern und/oder nach einem kohlenhydratreichen Essen, weist auch das auf eine Insulinresistenz hin. Ihre Zellen hören nur schlecht auf das Insulinkommando, mit der Folge, dass in ihrem Blut zu viel Zucker zirkuliert. Sie fragen sich vielleicht, wieso der Blutzuckerspiegel in nüchternem Zustand morgens vor dem Frühstück überhaupt erhöht sein kann. Schließlich hat man seit Stunden nichts gegessen. Die Antwort lautet: Das verdanken Sie Ihrer Leber. Nachts, wenn der Blutzuckerspiegel fällt, eben weil wir nichts essen, springt die Leber ein und pumpt Glukose in die Blutbahn, damit insbesondere unser Gehirn rund um die Uhr mit Glukose versorgt bleibt. Insulin hemmt diese Glukosebildung der Leber, damit sie die Sache nicht übertreibt. Auf diese Weise reguliert Insulin auch nachts unseren Blutzuckerspiegel. Ist die Leber jedoch verfettet und insulinunempfindlich geworden, verliert Insulin diese bremsende Wirkung, woraufhin unser Blutzuckerspiegel selbst im nüchternen Zustand hoch oder zu hoch ist. Somit verweist ein erhöhter Blutzuckerspiegel am Morgen auf eine insulinresistente Leber. Für gewöhnlich beträgt unser Blutzuckerspiegel morgens vor dem Frühstück zwischen 70 und 100 Milligramm pro Deziliter, in Millimol pro Liter zwischen 3,9 und 5,6. Alles über 100 ist suboptimal. Ab 126 gleich 7 Millimol pro Liter spricht man offiziell von Diabetes. Für Schwangere gelten strengere Kriterien. Hier spricht man bereits ab ca. 92 bis 95 Milligramm pro Deziliter von Schwangerschaftsdiabetes. Nach einem kohlenhydratreichen Essen steigt der Blutzuckerwert bei jedem von uns. Doch wenn er auf 200, also 11,1 Millimol pro Liter klettert, läuft die Sache aus dem Ruder. Das signalisiert, dass Ihre Muskeln insulinresistent sind und sich gegen die Aufnahme des Zuckers im Blut wehren. Falls Sie einen erhöhten Blutzucker bei sich feststellen sollten, empfiehlt sich ein Arztbesuch, um zu klären, worin die Ursache besteht und was zu tun ist. Fett als Alternativbrennstoff. Wenn wir jung und schlank und dynamisch sind, sind unsere Körperzellen in der Regel noch äußerst empfindlich gegenüber dem Hormon Insulin. Das heißt, unser Körper schafft es mühelos, die Kohlenhydrate, die wir verzehren und die in unser Blut gelangen, als Energiequelle zu verwerten, sie zu verbrennen, wie man sagt. Der Kohlenhydratstoffwechsel ist intakt. Mit zunehmendem Alter lässt die Insulinempfindlichkeit jedoch typischerweise nach, was dazu führt, dass wir in späteren Jahren nicht mehr ganz so viele Kohlenhydrate vertragen. Das Alter ist somit ein weiterer Risikofaktor für Insulinresistenz. Dazu müssen Sie Folgendes wissen: Ihr Blut enthält im nüchternen Zustand nicht viel mehr als einen Teelöffel Glukose, rund 5 Gramm. Geht man von etwa 5 bis 6 Litern Blut im Körper aus, in dem diese paar Gramm Zucker aufgelöst sind, wird deutlich: Blut ist kein sonderlich süßer Saft. Zur Klarstellung, wenn man von Blutzucker spricht, ist damit stets Glukose gemeint. Sobald wir einige Scheiben Brot oder einen Teller Kartoffeln oder Nudeln essen, ändert sich das kurzfristig und es strömt ein Vielfaches dieser Zuckermenge in unseren Kreislauf. Diese Kohlenhydrate bestehen hauptsächlich aus Stärke, aus lauter aneinander gekoppelten Glukosemolekülen also. Die langen Zuckerketten werden im Darm in einzelne Glukosemoleküle zerlegt, woraufhin diese vom Darm aufgenommen werden können. Das Blut wird nun ordentlich mit dem Einfachzucker Glukose angereichert. Der Körper aber will weder zu viel noch zu wenig Glukose im Blut zirkulieren lassen. Zu viel Glukose richtet unter anderem deshalb Schaden an, weil der Zucker im Blut die Neigung hat, sich mit allerlei Strukturen, insbesondere den Eiweißstrukturen des Körpers, zu verkleben. So verkleben sich die Glukosemoleküle zum Beispiel mit Hämoglobin, jenem Stoff, der unsere roten Blutzellen rot färbt. Den Anteil an verklebtem Hämoglobin kann man ebenfalls vom Arzt messen lassen, was den sogenannten HbA1c-Wert ergibt. Der HbA1c-Wert ist aufschlussreich, weil er uns etwas sagt, nicht über den Blutzuckerspiegel im Augenblick, sondern über die Blutzuckersituation der zurückliegenden 2-3 Monate. Ist der Wert hoch, ab ca. 6%, deutet das auf eine eingeschränkte Regulierung hin. Der Blutzuckerspiegel ist dauerhaft zu hoch, der Körper verklebt von innen, was eine Form der Alterung darstellt. Übrigens sind manche Gewürze und Pflanzenstoffe, wie etwa die bereits erwähnten Flavonoide in der dunklen Schokolade, in der Lage, die Insulinempfindlichkeit unserer Körperzellen anzukurbeln, mit positiven Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel. Ein hervorstechendes Beispiel in dieser Hinsicht ist Zimt. So führt regelmäßiger Zimtgenuss zu einem niedrigeren Blutzuckerspiegel, was einen geringeren HbA1c-Wert nach sich zieht. Achtung, unbedingt den echten Ceylon-Zimt aus Sri Lanka wählen, nicht den chinesischen Cassia-Zimt, der reichlich Kumarin enthält, eine Substanz, die in höheren Dosen giftig ist. Da sich die Glukosemoleküle in der Blutbahn so aggressiv verhalten, handelt der Körper bei einem Anstieg sofort und versucht, die überschüssigen Glukosemoleküle aus dem Blut zu schaffen und in unseren Körperzellen sicher wegzusperren. Umgekehrt reagiert das Gehirn panisch, wenn unser Blutzuckerspiegel unter eine kritische Grenze fällt, weil das Gehirn für sein Funktionieren und Überleben auf eine kontinuierliche Energiezufuhr angewiesen ist, die nicht direkt durch Fett erfolgen kann. Es ist also von einer ständigen Versorgung mit Glukose abhängig. Unser Blutzuckerspiegel unterliegt aus diesen Gründen einer strikten Überwachung. Dabei spielt das Hormon Insulin, wie wir wissen, eine der Schlüsselrollen. Insulin sorgt dafür, dass unser Blutzuckerspiegel auf einem konstanten Level bleibt. Sobald Insulin von der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet wird und an die Körperzellen anklopft, öffnen diese vermehrt ihre Schleusen, um die im Blut befindlichen Zuckermoleküle aufzunehmen. Das passiert jedes Mal, wenn wir eine kohlenhydratreiche, aus Glukose bestehende Speise essen. Insulin sorgt jedoch nicht bloß dafür, dass Glukose in die Körperzellen geschleust wird. Es ist außerdem ein Fettspeicherungshormon. Die biologische Logik dahinter ist folgende. Wenn reichlich Glukose in unseren Adern zirkuliert, bedeutet das normalerweise, dass wir gerade gegessen haben. Wenn der Glukosespiegel und damit der Insulinspiegel hoch sind, sprich die Energieversorgung gut aussieht, brauchen wir nicht auch noch Fett als Energiequelle zu verbrennen. Deshalb blockiert Insulin die Fettverbrennung. Da Insulinresistenz von Muskeln und Leber erhöhte Insulinspiegel nach sich zieht, heißt das, das Fettgewebe hält, wenn wir insulinresistent sind, hartnäckig an seinem Fett fest, bis es irgendwann selbst auch nicht mehr auf Insulin reagiert. So verfügen wir unter Umständen zwar über gut gefüllte Fettdepots, nur können wir diese Energieressource nicht anzapfen. Wie bei einem Festgeldkonto, von dem wir aktuell nichts abheben können. So kann man sich vielleicht erklären, wie es möglich ist, dass wir über reichlich Speckpolster verfügen und trotzdem hungrig sind. Aufgrund der Verfettung sind viele unserer Körperzellen insulinresistent geworden, was erhöhte Insulinwerte nach sich zieht, was wiederum dazu führt, dass das Fett nicht als Energiequelle genutzt werden kann, weil Insulin die Fettverbrennung blockiert. Die genauen Zusammenhänge sind wie immer kompliziert und beileibe nicht vollständig entschlüsselt. Eine Grundannahme jedoch ist, jedes Mal, wenn man als insulinresistenter Mensch ordentlich Kohlenhydrate verschlingt, Brot, Bratkartoffeln, einen Berg Reis, gießt man insofern Öl ins Feuer, als die Kohlenhydratflut den Blutzuckerspiegel steigen lässt und auf diese Weise den ohnehin schon erhöhten Insulinspiegel noch weiter in die Höhe treibt. Auch die Proteine, die wir essen, führen bis zu einem gewissen Grad zu einem Insulinanstieg. Der einzige Hauptnährstoff, der metabolisch weniger von Insulin abhängig ist, ist Fett. Das könnte der Grund dafür sein, weshalb der Körper insulinresistenter Menschen besser auf eine kohlenhydratarme, fettreiche Kost anspringt. Wer insulinresistent ist, dessen Körper verarbeitet den Brennstoff Fett schlicht effizienter als den Brennstoff Kohlenhydrate. Fett gleicht somit einer alternativen Energiequelle, die man auch als insulinresistenter Mensch wirksam nutzen kann. Studien zeigen, wenn man bei Insulinresistenz auf Kohlenhydrate verzichtet und seine Ernährung auf Fett als primären Brennstoff umstellt, ändert man seinen gesamten Stoffwechsel auf günstige Weise. Das chronisch verrückt spielende Insulin kommt zur Ruhe, der Spiegel sinkt, die Insulinfettspeicherung wird, so die derzeitige Spekulation, aufgehoben. Das Fett kann endlich aus dem Fettgewebe entweichen und dem restlichen Körper zur Verfügung gestellt werden. Es ist, als käme man wieder an sein Festgeld ran. Obwohl man jede Menge Fett isst, ja, gerade weil man jede Menge Fett isst, schmelzen durch die sinkenden Insulinlevels die Fettpolster. Die segensreiche Folge: die überschüssige Energie wird freigesetzt, der ewige Hunger gestillt. Übrigens kann man diesen Heilungsprozess mit Sport kräftig unterstützen und beschleunigen. Sobald wir uns bewegen, fangen unsere Zellen nämlich automatisch an, vermehrt Glucose aus dem Blut aufzunehmen, vollkommen unabhängig vom Insulin. Je nach Intensität können unsere Muskelzellen beim Sport sogar die 50-fache Menge Glucose aufnehmen. Sport bewirkt zudem, dass unser Körper empfindlicher auf diverse Sättigungssignale nach einer Mahlzeit reagiert, zu denen Insulin maßgeblich gehört. Sport kann somit zweifellos beim Abnehmen helfen. Sport allein reicht jedoch nicht. Der Grund ist, dass Sport hungrig macht, also haut man meist auch mehr rein. In einer Studie verordneten britische Biopsychologen einer Gruppe von Testpersonen ein wochenlanges Sportprogramm. Dabei zeigte sich Folgendes: jene Menschen, bei denen der Sport einen deutlichen Gewichtsverlust bewirkte, griffen während dieser Zeit auch zu mehr Obst und Gemüse. Andere dagegen aßen, aus welchen Gründen auch immer, weniger Obst und Gemüse und tendenziell mehr Junkfood, mit der Folge, dass sie trotz Sport kaum abnahmen. Anders gesagt, selbst bei intensiver Bewegung bleibt, um abzunehmen, die Ernährung ausschlaggebend. Ich selbst meinte früher immer, ich könnte alles in mich hineinstopfen, weil ich ja so fleißig rannte. Das ist ein Irrglaube, der nicht selten nach hinten losgeht. Wer den Sport dagegen mit einer gesunden Ernährungsumstellung kombiniert, darf tatsächlich mit tiefgreifenden Veränderungen rechnen. Man fühlt sich ausgeglichener, lebendiger, der Blutdruck sinkt, Stress wird abgebaut, der Schlaf bessert sich, was dann wieder beim Stress hilft und so weiter. Und ja, darüber hinaus oder mit alledem zusammenhängend, erweist sich Sport als hochwirksame Arznei gerade gegen Insulinresistenz. Wobei das Wort hochwirksam keine Übertreibung ist. Gepaart mit Gewichtsverlust wirkt Sport sehr soliden Studien zufolge besser gegen Insulinresistenz und als Schutzmittel gegen Diabetes als Metformin, das derzeit meist verschriebene Diabetesmedikament.